zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, dem Mental Health Podcast, powered by Valeara. Heute mit mir als Host Lars Tunz Feuerborn und meinen tollen Co-Hosts Dr. Christian Uttler und Simone Hoffmann sind mal wieder zu Gast. Und heute sprechen wir über ein sehr ernstes Thema, deswegen hier eine kurze Triggerwarnung. Diese Folge behandelt heute das Thema Suizid. Wir werden da etwas ausführlicher drüber sprechen. Wer das nicht anhören kann oder zumindest nicht alleine hören kann, sollte sich da vielleicht jemanden dazunehmen und ansonsten diese Folge auf jeden Fall skippen. Ansonsten haben wir auch nochmal in den Shownotes alle Hilfsangebote, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder auch 116 123. Alle weiteren Infos findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Aber wir starten und zuallererst begrüße ich euch. Hallo Simone.
Hallo Lars.
Hallo Christian.
Hallo Lars.
Schön, dass wir zusammenkommen. Das ist ein ja besonders deepes, aber auch ein vor allen Dingen sehr wichtiges Thema, das Thema Suizid. Heute sprechen wir an einem für mich auch besonderen Tag. Das ist der Todestag meiner Mutter, die durch Suizid ihr Leben verloren hat, ihr Leben selbstständig beendet hat aufgrund ihrer schweren Depression. Ja, ich nutze besonders diesen Tag immer sehr gerne, um nochmal besonders auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Und wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen in die Tiefe, warum Menschen keinen Ausweg mehr sehen. Und ja, Christian, warum, ich werde jetzt einfach ein paar Fragen auch rund um das Thema stellen, warum empfinden Menschen Suizid manchmal als einzige und letzte Lösung?
Ja, du hast es ja schon angesprochen, wie bei deiner Mutter. Es ist eine Situation, wo du mit deinen Gefühlen nicht mehr zurechtkommst, entweder weil sie so trüb, traurig gestimmt sind oder eben weil es ein zu viel Durcheinander, ein Nicht-Ertragen von zu viel Gefühl ist, dass du über die Zeit immer mehr mit dem Gedanken spielst, ich komme nicht raus, es ist nicht auszuhalten und dann beende ich mein Leben.
Wie entstehen letztendlich solche suizidalen Gedanken? Also das ist diese Spirale, die dann entsteht?
Ja, du sprichst es an, es ist in der Tat schon eine Spirale. Ganz allgemein, dass wir immer wieder auch dran denken und mit dem Gedanken spielen, wie wäre das, wenn wir tot werden, wenn wir unser Leben beenden, wer ist dann alles an unserem Grab, was passiert dann, das ist völlig normal. Auch in überfordernden Situationen, dass wir ganz allgemein denken, wie wäre es, wenn wir uns das Leben nehmen, das ist nicht ungesund und dann sind wir nicht krank. Schwieriger wird es, wenn der Gedanke häufig kommt, wenn er zum Beispiel jeden Tag kommt. Gravierender ist es und man muss schon mehr hinhören, wenn ich mir dann auch Gedanken mache, ganz konkret, wie würde ich mir denn das Leben nehmen? Würde ich Tabletten nehmen? Würde ich vor den Zug springen? Würde ich mir eine Pistole kaufen? Und nochmal gravierender wird es, wenn ich das nicht nur in den Gedanken durchspiele, sondern wenn ich versuche, das schon sehr konkret zu machen. Das heißt, ich sammle Medikamente, ich lege mir schon mal das Messer zur Seite, ich gucke immer wieder auf die Brücke und stehe vielleicht da schon mal auf dem Geländer. Das sind sozusagen so verschiedene Etappen, wie ich in der Spirale immer weiter mich nach vorne bewege und vielleicht ohne Begleitung eben dann auch in dieser Spirale auch keinen Weg mehr zurückfinde, weil es irgendwie in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr, sehr verführerisch ist und ich dann eigentlich wie bei anderen Medikamenten oder anderen Dingen, auch bei Alkohol, immer mehr von Dosis brauche, dass ich dann in dieser Gedankenwelt eine Entlastung empfinde, eine Erleichterung, einen Ausstieg aus diesen trüben oder aus diesen zu viel wirren Gedanken und Überforderungen auszusteigen.
Jetzt habe ich zum Beispiel 10 Suizidversuche, von denen 2 geglückt sind, also im negativen Sinne geglückt sind, vom Sinne her, miterlebt. Und das, was ich zum Beispiel bei einer Person, die es bis heute nicht geschafft hat, aber 8 Versuche hinter sich hat, festgestellt habe, oder zumindest, ich weiß nicht, ob das die richtige Erkenntnis ist aus dem Thema, aber dass, wenn dieser Zustand eintritt, dass man diesen Schritt wagt, dass das in so einer Art Blackout auch passiert, ist da irgendwas zu bekannt oder so, dass man sagen kann, wenn eine Person jetzt diesen Schritt wagt, dann passiert das einfach oftmals auch in so einem, ja, ich sag mal, die ist gar nicht mehr sie selbst in dem Moment? Oder würdest du schon sagen, dass das auch sehr bewusste Entscheidungen in dem Moment sind und die Person sehr klar ist?
Also wenn man erstmal guckt, Blackout ist ja sowas, da sind die Gedanken irgendwie nicht mehr kontrollierbar. Ich bin nicht mehr bei mir. Das sind ja Situationen, gerade wenn ich in Trance bin, wenn ich depersonalisiere, wenn ich dissoziere, ist auch so ein Begriff, dann habe ich ja mitunter immer diese Zustände. Ob es dann wirklich Ad-hoc- oder Blackout-Reaktionen sind, manchmal natürlich schon in so einer maximalen Überforderung, dem will ich das zeigen, ich will es mir selber zeigen, ich will es mir selber beweisen. Aber in der Tat, in dieser Sekunde natürlich wissen wir es auch nicht ganz genau. Du hast da jemanden gefragt oder der hat beschrieben und hat natürlich dann vielleicht auch das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr ganz bei mir. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht ganz bei mir sein deutlich, deutlich früher, vielleicht nicht in dieser Tiefe, aber auch in einer Art und Weise schon länger vorhanden war. Und wir, wenn wir dann nach vorne gucken, natürlich gucken, wie gelingt es mir, dass ich wieder bei mir bleibe.
Okay, weil also zum Beispiel bei mir war das in meinem Umfeld so, dass die Person gesagt hat, sie hat dann, da sprechen wir konkret von einem Versuch, wo die Person aus einem sehr hohen Haus gesprungen ist, wo ich glaube, jeder sagen würde, bei der Höhe ist auch die Überlebenschance jetzt nicht groß. Und das hat sich vor allem diese Person auch, glaube ich, gedacht, die mir dann sagte, ja, ich bin dann während des Fallens wieder klar geworden und habe in diesem Prozess gedacht, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Und da gab es ja kein Zurück mehr. Die Frage ist für mich natürlich, oder das, was ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht war das aber genau der Impuls, der dafür gesorgt hat, dass die Person doch überlebt hat, weil ein gewisser Überlebenswille dann doch wieder klar geworden ist, auch wenn es eigentlich schon zu spät war. Ne? Also dieses im Fall, wenn ich da natürlich wieder klar werde und denke, oh scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Das hat, glaube ich, ein bisschen, so möchte ich es mir auch einreden zumindest, weil das eine mir sehr nahestehende Person ist, dafür gesorgt, dass sie dann gekämpft hat und irgendwie doch dieses Martyrium überlebt hat. Das ist so der Punkt, wo ich dann irgendwie dachte, okay, krass, dann ist es doch da irgendwie doch zu einem Blackout gekommen. Also das war mein Gedanke in dieser Geschichte eigentlich, warum ich dachte, okay, vielleicht ist es ein Blackout-Gedanke oder ich vertrete das auch oftmals so, weil ich finde halt auch, was ich ganz schlimm finde, und das habe ich diese Woche wieder bei jemandem gesehen, der da öffentlich sich zu geäußert hat, da ist jemand vor die Bahn gesprungen und die Person beschwert sich dann darüber, dass jemand vor die Bahn springt, weil er zieht ja alle Leute mit rein, weil die Leute haben dann Verspätung oder Leute können dadurch natürlich auch Panikattacken bekommen, wenn die das wahrnehmen. Das verstehe ich schon auf der einen Seite, dass man sagt, okay, wenn da jetzt jemand ist mit einer Panikattacke oder sowas, dass das natürlich für diese Person nicht toll ist. Aber die Person, die letztendlich diesen Schritt gemacht hat, vor diesen Zug zu springen, die denkt wahrscheinlich nicht gerade darüber nach, ob sie jetzt Leute mit reinzieht oder wie kann sie jetzt am meisten Aufmerksamkeit darin finden. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, oder?
Also ich denke mir wahrscheinlich bei demjenigen, der sich da so aufgeregt hat, der geht halt in die Aggression. Warum? Weil er über die Aggression vielleicht ein bisschen besser aushält, die Konfrontation mit dem Tod und mit dem Ende und mit dem, was da passiert ist. Weil wenn er Empathie entwickeln würde, dann wäre das wahrscheinlich von den Gefühlen her deutlich, deutlich aufwendiger. Also von meiner Seite ist es vielleicht was Vordergründiges, aber in der Seele von der Person sind unbewusste ganz andere Dinge da. Also und dann ist es eher so ein Abwehrmechanismus.
Ein Schutzmechanismus,
den der auch braucht. Wir dürfen den dann auch nicht ganz kaputt regen, weil das ja für denjenigen vielleicht in der Situation ganz was Bewahrendes ist, auch wenn es für uns sich wirklich unangenehm anfühlt.
Okay, verstehe ich. Was sind denn letztendlich so typisch psychische Erkrankungen, die das Risiko an sich für Suizide erhöhen?
Also wir wissen schon ganz genau, es gibt genetische Belastungen, es gibt Familien, wo das gehäuft vorkommt, es gibt im Übrigen auch Landstriche, wo es praktisch aufgrund der Genetik dort deutlich mehr Suizide gibt, zum Beispiel in der Nähe vom Plattensee in Ungarn. Wenn man da so forscht, da gibt es ungefähr 20 mal mehr Suizide. Eine Gruppe, wo es deutlich mehr gibt, ist auch bei den Psychosen. Also Psychose ist sowas wie Schizophrenie. Da weiß man wahrscheinlich durch diese quälende Gedankenwelt, aber auch durch Eingaben, die man hat, Wahnvorstellungen, du musst dich umbringen, kommt es deutlich häufiger vor. Und du hast es gesagt, wie bei deiner Mama, natürlich dieser Formenkreis der Depression, vor allem wenn schwere Depressionen sind, der dich immer tiefer reinzieht, wo du dich nicht mehr spürst und wo du dann keinen anderen Ausweg hast. Das ist so praktisch auf der seelischen Seite. Letztendlich sind es so die Themenfelder, wo du da größere Gefährdungen hast. Im Übrigen auch bei Suchterkrankungen sehen wir das auch sehr, sehr deutlich. Aber wenn du so durchgehst und dann sagst, ja, wer ist denn wenig gefährdet? Wir haben viel Sucht in der Gesellschaft. Wir haben sehr viele psychische Erkrankungen in die Gesellschaft. Also es ist ein sehr, sehr häufiges Phänomen und das Phänomen wird noch deutlich häufiger, je mehr wir uns trauen, dieses Themenfeld auch anzusprechen. Je mehr wir uns davon trauen, wie geht es uns selber, wann haben wir selber Gedanken und je mehr wir uns trauen, auch jemanden anderen zu fragen.
Genau, das Sprechen darüber, das ist, glaube ich, das Schwierigste und man darf nicht vergessen, wir haben in Deutschland jetzt, also sogar nochmal neue Zahlen bekommen, es sind über 10.000 Suizidtote im Jahr. Das sind halt mehr als durch Verkehrsunfälle, Gewalt und Drogen zusammen. Das habe ich jetzt noch wieder gelesen, diese Statistik, was halt sehr erschreckend ist und was auch, finde ich, zeigt wieder, wie sehr das Tabu noch da ist, um über dieses Thema zu sprechen. Simone, was denkst du, wie fühlt sich das für die Betroffenen an? Also allgemein, wenn man in diese Suizidgedanken kommt, ja, wie fühlen sich Betroffene letztendlich damit?
Genau kann ich das natürlich nicht sagen, aber ich habe im Rahmen unserer Zu-viel-Kampagne auch mit einigen Patientinnen gesprochen, Patienten und Patientinnen. Und einige von denen habe ich gefragt, wie fühlt sich denn deine Depression an? Und da gab es, ich erinnere sehr gut, eine junge Frau, die gesagt hat, ja, das fühlt sich gar nicht mehr an. Da ist weder Platz für Wut noch Trauer, das ist einfach ein riesiges Vakuum, sozusagen das große Nichts. Da ist einfach ein Nichts. Also die hatte jetzt meines Wissens keine Todessehnsucht oder Suizidgedanken. Aber weil Christian ja auch gesagt hat, Depression ist ein möglicher Auslöser oder ein möglicher Beginn für Suizidgedanken. Ja, dann, also wenn ich völlig gefühllos durch die Welt gehe, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Depression hatte, depressive Verstimmungen ganz sicher. Mhm. Also ich weiß nicht, ab wann man jetzt diagnostizieren würde, das ist eine Depression und das nicht. Aber so ein Gefühl von, ich habe echt ein Vakuum im Herzen, im Kopf ja meistens leider nicht. Das Karussell geht ja leider immer weiter. Also wenigstens in Ansätzen, das kenne ich schon. Und nein, das ist kein schönes Gefühl.
Also wir werden ja auch auf jeden Fall nochmal tiefer in das Thema Depression reingehen. Das machen wir auch nochmal in einer anderen Folge. Was denkst du, ist der Grund, warum es vielen einfach so schwer fällt, darüber zu sprechen? Ist das schon diese Leere, von der du jetzt gerade auch gesprochen hast, dieses Vakuum letztendlich, was da entsteht, was kann dazu führen, dass die Leute so Probleme haben, überhaupt auch darüber zu sprechen?
Also ich stelle mir schon so vor, dass eine Depression, jetzt gucke ich Christian an, wahrscheinlich nicht mit 100% über einen hereinfällt, sondern wahrscheinlich in Etappen beginnt oder größer wird oder dieses Gefühl von Schwärze, Leere, Vakuum mit der Zeit größer wird. Und wenn ich beginne wahrzunehmen, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich grundlos weine, dass ich antriebslos bin, diese ganzen Anzeichen, die wir auch alle kennen, in der Situation darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen, ist meines Erachtens einer der Keypoints. Aber das ist wahrscheinlich genau die Schwierigkeit, weil es ist schambehaftet. Also wir reden nicht gerne darüber, dass wir nicht leistungsfähig sind, dass wir nicht smart sind, dass wir nicht weiter wissen.
Ja, und das ist ja auch so ein gesellschaftliches Problem, weil du bist ja, sobald du dich äußerst oder outest, vor allen Dingen psychisch erkrankt zu sein, ist ja ganz schnell dieses, ja, reiß dich mal zusammen, geh mal ein bisschen an die frische Luft. Ne? Also diese ganzen typischen Sachen, die, glaube ich, dann halt natürlich zu diesen Stigmatern führen, dass letztendlich die Leute sich auch gar nicht trauen, darüber zu sprechen, weil das natürlich dann dieser Kreislauf ist, was dann auch wieder zeigt, wenn man halt erstmal selber das für sich auch annimmt und ich sag mal an den Punkt kommt, das überhaupt wahrzunehmen, dass man was in der Richtung hat. Also ich glaube, das ist der Schwierigste. Mein Therapeut damals war überglücklich, als ich gesagt habe, ich merke, ich schaffe es nicht alleine, ich möchte in die Klinik. Aber das ist ja nur ein Bruchteil der Leute, die überhaupt die Reflexion dann in dieser Situation haben. Hinzu kommt ja einfach, wir haben ja so einen Mangel an Kassensitzen in Deutschland, dass wir ja gar nicht die Therapie anbieten können. Und wenn du in so einer, und das ist dieser Appell, den ich auch an die Politik habe, wenn du doch in so einer Situation bist, wo du wirklich schon mit Suizidgedanken spielst, also wenn es so weit schon gekommen ist, ich finde es ja schon, wenn eine schlimme Depression schon, eine schwere Depression vorliegt, das ist schon heftig. Wenn dann aber Suizidgedanken hinzukommen und du dann selber dafür sorgen sollst, dass du einen Therapieplatz findest, dass du das am besten noch irgendwie 50 Leute anschreiben musst, damit du überhaupt einen Platz findest und dann den ersten Termin in, wenn du Glück hast, zwischen 6 Wochen und 3-4 Monaten, wenn nicht sogar 6 Monaten bekommst, ja, dann müssen wir doch merken, dass wir ein Riesenproblem in diesem Staat haben, oder?
Ja, klar. Wobei ich sagen würde, das Problem fängt viel, 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 viel früher an, nämlich da, wo wir uns einfach nicht erlauben zu sagen, ich kann nicht mehr. Wir sind in dieser Leistungsgesellschaft so darauf getrimmt, immer zu funktionieren. Und gleichzeitig erlebe ich uns als zutiefst hilflos und bindungslos, also wirklich einer großen Sehnsucht nach, ich möchte in echte Verbindung gehen, in echte Beziehung gehen. Wer ständig am Handy hängt, der wird nicht in echter Beziehung sein, bei weitem nicht. Und das ist ein Kreislauf, von dem ich schon glaube, dass wir ihn wirklich dringend unterbrechen sollten. Und ich ein bisschen nehme ich auch wahr, dass das auch anfängt, dass wir selber merken, es funktioniert nicht mehr, diese Kneipen, die jetzt aufmachen, wo es einfach Digital Detox gibt und wo man hingeht, um zu stricken, was jetzt nicht meins wäre, oder jedenfalls das Handy draußen zu lassen und wieder ja, in Gespräche zu gehen. Das ist jetzt eine Replik auf deine Frage, die sehr weit weiter nach vorne geht, also zur Politik. Klar, da kann jetzt vielleicht Christian auch nochmal was zu sagen, was Kassenarztsitze und so weiter angeht, aber ja, ich glaube, vorher wäre es einfach wichtig, dass wir uns wieder darauf besinnen, mit wem sind wir eigentlich wie in echter Beziehung und mit wem wollen wir das sein und sind wir das, und wenn wir es nicht sind, wie kann ich mir das holen, weil wir sind Menschen und das macht uns als Menschen einfach aus.
Also mir fällt, ich hänge immer noch sehr an der Frage, warum ist es so schwer zu sprechen und wer spricht drüber? Und als erstes ist mir eingefallen, dass ich ja in Niederbayern groß geworden bin und in dem Dorf gab es 100% Katholiken. Und schon mal allein bei den Katholiken war der Suizid ja das komplette Tabu. Du warst ja einer, der nicht in den Himmel kommt und durftest nicht mal auf dem Friedhof beerdigt werden.
Das war bei das meiner heißt, Mutter auch noch. Also sie wurde zwar auf dem Friedhof dann beerdigt, also es war natürlich dann schon mal ein bisschen später von der Zeit her nochmal. Also als Mama gestorben ist, war 2003. Aber es sind Äußerungen gefallen in die Richtung, sie kommt nicht in den Himmel oder solche Sachen. Und das muss man sich schon mal reinstellen, wie pervers das ist.
Also du hast ähnliche Erfahrungen.
Ich habe ja selbst auch schon mal in Niederbayern gelebt. Ich weiß ja auch, wie die Uhren da unten ticken. Also das heißt, ist ja auch schon nicht ohne.
Sozusagen erstmal, es ist irgendwo tabu. Alles, was tabu ist, ist schambehaftet. Also wir sprechen nicht gerne drüber. Wenn ich jemanden anspreche, dann macht es natürlich auch Belastung. Das macht ja was mit mir, wenn ich dann vielleicht höre, da ist jemand, der solche Gedanken hat. Also was mir von der Seite sehr geblieben ist, wenn ich mit Patienten spreche, wenn ich sehr offen anspreche und wenn ich auch anspreche, das ist völlig normal, dass du solche Gedanken hast, dass wir alle solche Gedankenspiele haben, dann ist es eine Riesenentlastung. Also erstmal sprechen, aber nicht ausreden. Das darfst du nicht denken und du musst Hoffnung haben. Also ein Depressiven, wenn du sagst, du musst Hoffnung haben, der läuft, das bringt ihm nichts. Also dieses Absolut. Ausreden hilft gar nichts, sondern dieses Ansprechen und dieses Aushalten, dass diese Gefühle, dass diese Gedankenspiele da sind, darum geht's. Und wir dürfen, weil es ja was Häufiges ist, vielleicht nur, nicht nur mit denen drüber sprechen, auch als Ärzte oder Therapeuten, wo man meint, oh, der ist depressiv, da muss ich das vielleicht ansprechen, sondern ich muss es eigentlich bei jedem ansprechen. Auch und wenn du zur Leistenbruch-OP kommst, müsste ich mal sagen, hast du vielleicht solche Gedanken? Genauso wie wenn ich vielleicht bei dir den Blutdruck messen würde, ist der hoch oder niedrig, gehört eigentlich dazu in unsere Diagnostik, gibt es Suizidgedanken und wie ausgeprägt sind die? Und wenn wir da vielleicht in ganz andere Routinen reinkommen, dadurch brechen wir natürlich auch dieses Tabu auf, weil wir ja nur immer bei einer bestimmten Klientel dran denken und bei anderen, wo das genauso schlummert, da meinen wir, naja gut, der kann ja, der ist ja jung, der hat ja keinen hohen Blutdruck, der muss sich gar nicht messen. Aber vielleicht bist du vielleicht auch genau der und drum muss ich doch messen und drum muss ich vielleicht auch bei dir nach Suizidgedanken fragen, auch wenn du mir vielleicht ganz andere Symptome präsentierst.
Und würdest du sagen, dass wenn du es ansprichst bei Patienten oder auf oder einlädst dazu zu sagen, sprich aus, dass du eine, also Suizidgedanken hast, dass insgesamt die Todessehnsucht, wird die dadurch kleiner?
Ja, auf jeden Fall. Das gibt immer Erleichterung. Ich lasse mir auch sehr, sehr genau beschreiben, was passiert da und wie denkst du weiter. Und wir bauen das manchmal auch auf. Ich bin ja Frauenarzt und hatte immer sehr viele onkologische Patientinnen. Wir ja vielleicht manchmal auch denken, das ist verständlich, weil die so viel Schmerz und Leid haben, das Leben zu beenden. Da haben wir ja noch eine andere Toleranz. Aber auch da ist es so, je konkreter ich mit dem Patienten immer wieder auch durcharbeite, wie würdest du das machen und soll man mal überlegen oder soll ich dir helfen oder was, je konkreter ich das angehe, desto weniger wird über die Zeit das Bedürfnis, das wirklich umzusetzen.
Du bist aber auch ein mutiger Therapeut, das weiß ich wohl.
Was auf jeden Fall auch gut ist. Wir gehen mal dahin zu sagen, was kann denn helfen? Also was für Wege finden wir eigentlich aus dieser Dunkelheit? Und genau, zum Beispiel, wir sind schon dabei, reden kann Leben retten. Warum ist es so schwer, letztendlich diese Hilfe zu suchen und warum es trotzdem lebensrettend ist? Wie können Betroffene lernen, über ihre Gefühle zu sprechen? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, also klar, das ist natürlich super individuell, jeder ist da ja auch ganz anders gestrickt, die einen können super drüber reden. Ich zum Beispiel nach Mamas Tod, ich glaube, ich habe 5 Wochen gebraucht, bis ich einfach offen darüber angefangen habe zu reden, um das, und ich hatte immer das Gefühl, so jedes Mal reden ist auch eine kleine Art der Therapie gewesen und gehe natürlich offen um. Jetzt kenne ich aber auch aus meinem Umfeld Leute, die bis heute wahrscheinlich nicht über dieses Thema reden und das mit sich selber ausmachen. Und was kann da für Möglichkeiten entstehen, zu sagen, okay, ich kann aber über meine Gefühle sprechen? Habt ihr da vielleicht irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist eine Option? Oder meinst du, Christian, ist es wirklich dieses, dass man da wirklich über den Weg der Diagnostik geht und sagt, ja, okay, eigentlich müssten wir immer auch fragen, wie sieht's mit der Seele aus? Oder hast du Gedanken? Also was sind da so deine Tipps?
Also wenn ich nochmal an Gruppen denke, die vor allem auch suizidgefährdet sind, dann ist es ja nochmal eine, die ganz Alten. Warum? Weil die ganz Alten mitunter alle verloren haben und einsam sind. Das heißt, alles, was dazu führt, dass ich jemanden aus der Einsamkeit raushole, dass wir Strukturen schaffen oder jemanden in eine Struktur bringe, wo, wie du auch sagst, Simone, Bindung, Beziehung möglich ist, Austausch, Gruppe, Gemeinschaft, alles das wäre präventiv beziehungsweise wird vielleicht jemanden in die Kurve bringen, dass die Dinge auf dem Tisch liegen und mit jemandem anderen geteilt werden. Also das heißt alles, egal ob das jetzt vielleicht eine Kirchengemeinschaft ist, ein Verein ist, eine VHS-Gruppe, wie auch immer, alles da, wo ich muss Strukturen schaffen, wo Begegnung möglich ist. Und ich glaube, dass das von der Seite vielleicht ein Hebel ist, jemanden vielleicht früher abzuholen und wieder, ja, vielleicht dem dazu beizutragen, dass, ja, dass sich der anders spürt, anders erlebt und eben in dieser Gemeinschaft auch drüber sprechen kann. Darüber hinaus ist natürlich, wie man gesagt, wir sind bei Valiara, wir haben Gruppen, wir haben Tageskliniken, wir haben Gemeinschaft und dann ist es ja explizit in solchen Gruppen dann natürlich auch geführt, therapeutisch ein Thema. Und dann sind vielleicht auch Patienten, die vielleicht gar nicht das angesprochen hätten, aber weil jemand anderer in der Gruppe das Thema anspricht, dann auch so weiter sagen, aha, dem geht es ja genauso, der hat drüber gesprochen, ich gehe aus meinem Tabu raus, es ist gar kein so ein Tabu, ich kann es ansprechen und dieses Ansprechen löst was, das bringt was in Bewegung und eigentlich meine Erfahrung ist, das macht auch immer sozusagen, dass der Stein ein bisschen leichter im Bauch drin liegt.
Das fand ich halt auch damals in der Gruppentherapie so schön, weil genau das der Punkt ist, dass du sitzt da, hast natürlich Dinge im Kopf, die du vielleicht gerne ansprichst und traust dich noch nicht. Und wenn der andere es gemacht hat, da konnte ich dann auch sofort reingehen und sagen, hey, genau da bin ich auch gerade oder genau das fühle ich auch. Und dann kannst du dich öffnen. Also gerade so Gruppentherapie, vor allen Dingen, wenn man in so einer depressiven Episode ist, wie ich es damals war, die einfach auch sehr krass war, hilft so eine Gruppe. Weil erst war ich so, boah, nee, keine Gruppentherapie, ich will sowas nicht, weil ich habe keinen Bock, vor anderen zu sprechen. Und es war das, aber das war mit Abstand die beste Therapie von allen, weil die hat so viel rausgeholt. Und das hat im Nachgang auch jeder von uns aus der Gruppe gesagt, hat gesagt, hey, das ist eigentlich wirklich das Allerbeste, weil du hast erstens nicht nur eine Meinung oder einen, der dir vielleicht da Hilfsmittel hinlegt, sondern du erarbeitest ja in der Gruppe schon alleine Lösungen oder hörst, wie gehen die anderen damit um. Und das ist ja auch einfach super spannend.
Ja, du sprichst es an, also auch meine Patientin oder auch unsere bei Valiara, es ist extremst mühselig und mitunter sind die frustriert, wenn man sagt, komm doch in eine Gruppe, sondern die wollen alle am Anfang einzeln machen. Es ist ein Riesenweg, aber derjenige oder viele, so wie du das erfahren hast, die in der Gruppe sind, die teilen können. Es gibt einen alten Analytiker, Jalom, der spricht von der Universalität des Leidens. Du erfährst, dem anderen geht es auch so. Und allein diese Tatsache, dass es dem anderen auch so geht, dass der ähnliche Themen hat, ähnliche Gedanken macht, bringt was in Bewegung und erleichtert. Also ich dich hier eine Gänsehaut, wo du das so gesagt hast und ich hoffe, das hören auch sehr, sehr viele und lassen sich durch deine Botschaft auch darauf ein, dass die auch in die Gruppe gehen.
Ja, weil das ist echt ein tolles Gefühl einfach.
Immer wieder, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen sie dringend und ich glaube, wir Menschen wollen gesehen, wir wollen erkannt werden und dafür brauche ich ein Gegenüber. Ich brauche jemanden, der mich sieht, der mich erkennt.
Jetzt kann man natürlich auch in so einem tiefen Loch sein, dass man sagt, okay, ich ertrage absolut niemanden gerade um mich herum. Ich würde jetzt sagen, okay, dann da muss man natürlich erstmal anfangen mit diesem Schritt zu gucken, okay, wie komme ich dann wieder hin, dahin, dass ich andere Menschen um mich herum auch ertragen kann. Ich glaube, was da natürlich auch ein guter Tipp sein könnte, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber zum Beispiel einfach schon mit kleinen Tagesstrukturen wieder zu arbeiten, wenn man halt in so einem Loch ist, wo man natürlich nicht weiter weiß und oftmals vernachlässigt man ja auch seinen Alltag dann komplett und zieht sich immer mehr zurück, dass so kleine Tagesstrukturen, kleine Routinen, Bewegung vor allem auch und nicht nur dieses in der Ecke sitzen und gar nichts mehr machen, ist da doch mit Sicherheit schon mal ein guter Schritt, um so ein bisschen aus diesem Negativstrudel auch rauszukommen, oder?
Du sprichst es an, also wenn du eine Struktur hast, eine Tagesstruktur, wenn du ein Netz hast, wenn du ein paar Protektivfaktoren hast, ZB, du hast keine Schmerzen, ZB, du hast einen Ansprechpartner, ZB, du fühlst dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise mit irgendwas wertig. Das heißt vielleicht, manche bleiben vielleicht sogar am Leben, weil sie noch für jemanden da sein müssen. Vielleicht auch, weil sie ihren Hund nicht allein lassen müssen. Also natürlich, manchmal geht es auch schief. In Summe sind das alles, wie Simone sagt, alles diese Faktoren, wo es geht, Struktur, Beziehung, Bindung, Miteinander, sind Vorsorgefaktoren auf der einen Seite oder sind so Faktoren, wenn ich mich schon gedanklich dahin bewegt habe, sehr weit bewegt habe. Wir haben vorhin von der Spirale gesprochen, dass wir vielleicht die Spirale nicht anhalten im ersten Schritt, sondern vielleicht ein bisschen langsamer machen.
In kleinen Schritten, wo wir jetzt auch mal hinkommen zu den therapeutischen und medizinischen Unterstützungsmöglichkeiten. Was sind denn so die typischen professionellen Hilfsangebote, die man ja vor allen Dingen in akuten Situationen in Anspruch nehmen kann?
Naja, wir haben jetzt natürlich harte Gesetzesänderungen. Bis vor ein paar Jahren hatten wir in solchen ganz akuten Situationen sagen können, den dürfen wir in einer Klinik festhalten, den dürfen wir vielleicht auch, solange sich der stabilisiert, in einer geschlossenen Abteilung halten. Diese Option ist uns ja als Ärzte mittlerweile vom Gesetzgeber verwehrt.
Das heißt, wie siehst du das? Siehst du das positiv auf der Seite der Menschlichkeit oder sagst du, es ist eigentlich gerade in so einer Situation nicht so zielführend?
Also es gibt schon Situationen, die erleben wir ja in absoluten Krisensituationen. Wir erleben ja auch mitunter auch, dass du die durchstehen kannst in Begleitung. Das haben wir ja auch gerade beschrieben, was es da gibt. Und es ist natürlich auch extremst schade, dass du überhaupt nicht mehr Zugriff hast auf diese Möglichkeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, da ich auch viel mit onkologischen Patientinnen gearbeitet habe, ist es auch ein sehr hohes Gut zu sagen, ich bin selbstbestimmt. Und insofern hat dieses Gesetz was Janusköpfiges, wenn du vor jemanden stehst, den du nicht bewahren kannst und der suiziert sich dann, dann ist es ja kaum zum Aushalten. Also das hat was sehr Dialektisches und es ist ein sehr, sehr schwieriges Spannungsfeld, wo es bei mir auch ein bisschen hin und her geht, abhängig, wem bin ich denn, da stehe ich denn gerade gegenüber. Bin ich sehr neutral, würde ich sagen, die Selbstbestimmtheit führt. Bin ich sehr betroffen, weil ich jemanden verliere oder Angst habe um jemanden habe, dann würde ich sagen, ja, wieso geht denn der nicht auf eine geschlossene, kriegt Medikamente, kriegt Unterstützung, kriegt Halt und vielleicht schaut es in 3 Wochen ganz anders aus.
Also da, wir haben, sage ich mal, als Hilfsangebot die Klinik als solches, mich an die Klinik zu wenden. Ich würde sagen, Hausarzt doch einfach auch schon, ne? Also es ist egal, medizinisches Fachpersonal, an das ich mich wenden kann, wo ich mich äußern kann, oder?
Selbstverständlich. Also wie gesagt, das Erste ist sprechen, sprechen, sprechen. Und wenn die Ohren von wem auch immer ein bisschen sensibel sind, dann gibt es ja abgestufte Versorgung und zumindest in unseren oder typischerweise in psychiatrischen Einrichtungen, die nur annähernd damit zu tun haben, ist immer eine Frage, wie schaut es aus mit der Suizidalität und auf welcher Stufe bist du dann? Und wenn du auf einer höheren Stufe bist und der Patient geht freiwillig mit, dann kann man dem natürlich auch diesbezüglich halten.
An der Stelle kannst du vielleicht einmal noch was über psychiatrische Institutsambulanzen generell sagen, denn das ist meiner Erfahrung nach wenig bekannt in Deutschland.
Ja, in der Institutsambulanz arbeiten nicht nur die Psychiater, wo du vielleicht eine Viertelstunde bist und dann gehst wieder und dann musst du dir vielleicht die andere Hilfe selber organisieren, sondern in der Institutsambulanz arbeitet ein Team gemeinsam. Da sind Spezialtherapeuten, da sind Psychotherapeuten, da sind Sozialarbeiter, da sind psychiatrische Pflege, alle miteinander arbeiten in einem Team und abhängig davon, wie gefährdet du vielleicht auch in deiner Suizidalität bist, abhängig davon ist es sehr einfach möglich, immer wieder zu kommen in diese Ambulanz, anders wie normalerweise draußen bei den psychiatrischen Ärzten, wo du vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Quartal hinkommen kannst und dann eigentlich wenig Begleitung hast. Und damit gelingt es natürlich auch, gegebenenfalls Patienten sozusagen so zu behandeln, dass die eben nicht stationär gehen müssen, dass es gar nicht so weit kommt. Also da gibt uns der Gesetzgeber oder das System eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Möglichkeit.
Und diese sogenannten PIAs, gibt es nicht, also wir würden uns alle wünschen, es gäbe sie noch häufiger. Es gibt sie relativ häufig in Deutschland, jedenfalls in unseren PIAs kann jeder auch ohne Termin hinkommen.
Ja, ja. Also das ist auch halt ein ganz hohes Gut. Wir nehmen jeden, weil das kommt, jeder, der kommt, kriegt innerhalb des Tages einen Termin und wird angeguckt, um eben dann auch zu screenen, wie gefährdet bist du denn da gerade?
Gibt es da irgendwo eine Seite, sage ich mal, auch, wo man nachschauen kann, wo es die gibt? Oder also ihr habt jetzt das in eurem Angebot von Valeara?
Also wenn du ins Netz guckst, in jedem Landkreis,
Institutsambulanz eingibst,
psychiatrische Institutsambulanz, dann gibt es, das ist so dicht, also es gibt ungefähr 900 in Deutschland, also egal wo du bist, du findest eine. In den neuen Bundesländern, die haben eine andere Historie, da gibt es deutlich ein dichteres Netz, was eigentlich schön ist. Wir in den alten Bundesländern müssen uns da noch ein bisschen entwickeln.
Okay. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, bei dem, wo viele Leute natürlich auch zurückschrecken, Medikamente. Medikamente können helfen. Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, jetzt nur mal mit meiner Depression. Ich hatte jetzt keine suizidalen Gedanken. Aber bei meiner Depression, ich habe sehr schnell freiwillig gesagt, ich möchte Medikamente, ich möchte diese Unterstützung haben, weil ich einfach aus meiner Vergangenheit und meiner familiären Geschichte wusste, okay, wenn die Medikamente bekommen haben, dann ging es denen besser, nur die waren so doof und haben ihre Medikamente, also Entschuldigung für den Wortlaut, aber das ist für mich halt doof, wenn man seine Medikamente dann absetzt, weil es einem gut geht, weil dafür sind sie ja da. Als ich dann damals gemerkt habe, okay, mir geht's jetzt gut, aber so langsam fangen an, die Nebenwirkungen der Medikamente mich zu belasten, bin ich aber zu meinem Arzt gegangen und habe ihm das geschildert und habe gesagt, so, pass mal auf, ja, mir geht's besser durch die Medikamente, aber irgendwie fängt es an, dass die Nebenwirkungen, und es gibt ja nun mal auch Nebenwirkungen bei Medikamenten, das ist, bei jedem Medikament kann das vorkommen, dass mich das mehr belastet. Und dann haben wir das halt Stück für Stück ausgeschlichen und haben das gemeinsam gemacht. Der größte Fehler in meinen Augen ist, dass man selber damit rumhantiert, dass man selber die Medikamente dann absitzt oder dann wieder einnimmt, so wie man lustig ist, sondern es ist mein Appell, ganz klar aus meiner eigenen Geschichte zu sagen, macht sowas nur mit Ärzten. Und ja, Medikamente sind wichtig.
Also du sagst es ja, ich hatte vorhin gesagt, dass zu viel an Gefühlen ist ein ganz intensiver Faktor, dass du in so einen Zirkulus reinrutscht. Wir haben gute Medikamente, die die Gefühle erstmal runtertunen, das Druckentlastung ist, das es erleichtert und da kommt man auch in einen anderen Rhythmus. Natürlich, wenn die Gefühle erstmal weniger werden und mir wird es besser, dann kommen Nebenwirkungen von der Gefühlsseite, aber es kommen mitunter auch ja Nebenwirkungen von der körperlichen Seite. Wir müssen bei einer Medikamentengruppe sehr, sehr aufpassen, weil es gibt bestimmte antidepressive Medikamente, die antriebssteigernd sind und wenn man die einschleicht, man gegebenenfalls da gerade so den letzten Schritt macht und sich dann eben dadurch suizidiert. Also da muss man sehr aufpassen. Aber wie du sagst, dieses wirklich in Kontrolle bleiben. Wie ist es mit den Medikamenten? Brauche ich die noch? Also bloß keine Eigendosierung. Da brauchst du immer einen Partner dabei. Das ist bei Medikamente helfen wirklich viel. Viele haben Angst davor. Medikamente helfen. Du sagst es, Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen, aber im Team Patient und Behandler ist es was, was man, glaube ich, gut dosieren und wo man wirklich viel machen kann.
Ich würde es jederzeit wieder so machen, also das ist der Punkt. Aber kommen wir mal dazu, wie wir allgemein auch, ja, ich sag mal, Suizidprävention auch von außen leisten können. Ich würde jetzt sagen, okay, man kann natürlich jetzt als Außenstehender, ich zumindest kann das gut sagen mittlerweile, ich habe es gemerkt, dass die Personen in meinem Umfeld oder auch meine Mutter, die haben sich zurückgezogen. Du hast immer mehr gemerkt, die war jeden Tag am Weinen. Du hast gemerkt, wie diese Depression immer stärker reinrollt. Und ja, dass dann halt auch so hier diese Hoffnungslosigkeit immer größer wurde. Das ist das, was ich jetzt von außen natürlich bei Betroffenen beobachten kann. Dann gibt es natürlich sowas, das habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Aber ne, wenn Leute sowas sagen wie zum Beispiel, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre, das sind natürlich auch so Warnsignale. Gibt es noch mehr Warnsignale, wo ihr sagen würdet, okay, da kann man Leute zu sensibilisieren, auf sowas zu achten? Oder sind das schon so, geht das schon in die richtige Richtung?
Also wenn du von meiner Seite eine Antwort hören willst, ist es auf jeden Fall so dieser Dornenkreis, um den es geht. Und ich glaube, wann immer du ein schlechtes Bauchgefühl hast, ich glaube, man kann da auch ein bisschen seinem Bauchgefühl trauen, geht es darum, dass du natürlich als Beobachter, als jemand, der das mitkriegt, eben auch nicht allein bleibst und sagst, ich muss das jetzt irgendwie lösen oder retten für jemanden, sondern dass du auch sofort sagst, ich brauche da noch ein paar andere, die mich da mit unterstützen, die mich begleiten, dass du nicht im 1:1 versuchst zu helfen, sondern im 1:1 zu helfen.
Und vielleicht auch die Erkrankungseinsicht. Ja. Also ich erinnere mich an die Geschichte einer Patientin, die wir gehört haben. Die war bei uns in der Tagesklinik und da lagen Karten auf dem Tisch, die alle eine Definition von Depression waren. Und sie erzählte uns dann ja, wie sie mit jeder Karte, die sie las, immer entsetzter wurde und immer sagte, hab ich.
Ja.
Bis auf die Ohnmacht, aber die kriege ich gleich, weil ich merke, dass ich das alles habe.
Hatten wir in der Folge, genau. Genau.
Und das fand ich sehr, naja, trauriges Thema, aber trotzdem charmant, weil ich glaube, in dem Moment fiel es ihr wie Schuppen von den Augen, wortwörtlich. Ja, ich habe eine Depression. Ja, ich brauche Hilfe. Und das, also diese Einsicht, die ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Was würdest du sagen, Simone, wie man von außen angemessen reagieren kann? Was man, also
wissen wir alle, also der Satz, jetzt reiß dich mal zusammen, der tatsächlich nicht.
Definitiv nicht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt selber so denke, okay, der Person, da könnte es wirklich in so eine bestimmte Richtung gehen oder das wirkt schwierig. Gibt es irgendwelche Sachen, die man so gar nicht sagen sollte? Stelle ich jetzt einfach euch beiden die Frage, aber wie man da, ich sag mal, vorsichtig vorgehen kann?
Ich denke schon seit einer halben Stunde, dass diese so generelle Fragen, so sehr ich sie verstehe, dass wir klare Antworten auf so klare Fragen haben wollen. Ich glaube, wir müssen aushalten, dass es häufig diese klaren Antworten eben nicht gibt. Es ist so verschieden, die Menschen sind, so verschieden sind die Ausprägungen, Auswirkungen, gleichwohl es ganz sicher generelle Dinge gibt und klare Fakten für eine Diagnose. Aber ich würde jetzt sagen, so wie Christian auch gerade sagte, verlass dich auf dein Bauchgefühl. Und das wiederum können wir trainieren über Achtsamkeit, über wie gehe ich in Beziehung zu mir selbst. Das ist so, so wichtig. Das
ist natürlich problematisch, wenn man jetzt vielleicht nicht so empathisch gestrickt ist. Da fällt es Leuten schwieriger, glaube ich, auch dann auf das Bauchgefühl zu hören.
Der würde dann aber vielleicht auch nicht wahrnehmen, dass das Gegenüber in eine Depression schlittert.
Ja. Stimmt, da bin ich auch ganz bei dir. Absolut. Ja, und man kann halt sagen, wenn jemand gerade nicht reden will, dann ist es halt einfach ganz wichtig, auch Geduld zu zeigen, Präsenz zu zeigen, aber nicht zu viel. Also das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, gehe hin und sage, hey, ich bin für dich da, aber ich gebe dir jetzt auch den Raum, den du brauchst, weil du möchtest das gerade noch nicht, du bist nicht so weit, aber sei dir sicher, egal wann du zu dem Punkt kommst, du kannst mich dann ansprechen.
Beziehung aufbauen und Vertrauen aufbauen, also diesen Raum öffnen und halten und immer wieder versichern, ja, ich bin da, du bist nicht alleine, ich bin da, ich bin da, ich bin da.
Genau. Gibt es noch irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige in dem ganzen Thema? Also ich zum Beispiel weiß, ich arbeite jetzt schon sehr lange auch mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zusammen, die auch einfach eine tolle Arbeit machen. Da kann man zum Beispiel auf der Seite auch mal schauen, da gibt es definitiv auch nochmal Ratgeber, wie gehe ich als Angehöriger mit dem Thema allgemein auch psychische Erkrankungen, Depressionen im Besonderen da jetzt natürlich auch um. Da gibt es dann nochmal ganz schöne Erklärungen. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterstützungsangebote für Angehörige?
Also ich kann nur von unseren Einrichtungen sagen, wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen mit Angehörigen-Sprechstunden. Da sind natürlich die Patienten schon akut betroffen und früher oder später holen wir die Angehörigen rein. Es geht viel um Education, um Erklären, aber auch um Aufarbeitung. Das wird unglaublich gut angenommen und wann immer du als Angehöriger in Austausch auch mit anderen Angehörigen kommst, ist es natürlich eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Ich bin noch ein bisschen bei dem Gedanken, nämlich, wo du gesagt hast, du, ich bin für dich da, du kannst kommen, ist natürlich auch ein Moment, wo es darum geht, mitunter müssen wir es aushalten, ich kann nicht noch mehr reinpieksen, es ist nicht so weit, das der macht noch sozusagen mehr zu.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn das Gespräch drauf kommt und etwas in Fluss kommt, dann, das hatte ich vorhin gesagt, ist meine Erfahrung, je konkreter wir dem Ganzen ins Auge sehen, desto leichter ist es, glaube ich, den Kreislauf umzukehren. Und je konkreter wir auch selber akzeptieren, wir alle als Menschen in der Gesellschaft, das ist ein Anteil, den tragen wir alle mit uns rum. Und wir können ihn nicht negieren und wir dürfen ihn auch nicht zerreden oder wegreden, sondern wir müssen aushalten, dass es ein Teil an Gedanken ist, der in uns allen drin ist. Je mehr wir dagegen anarbeiten, desto größer wird der Berg.
Absolut. Das sind eigentlich schöne Schlussworte für diese Folge, wo man einfach nochmal zusammenfassend auch einfach sagen kann, es gibt immer eine Alternative, auch wenn sie im Moment vielleicht nicht so sichtbar erscheint. Reden kann definitiv Leben retten für Betroffene und für Angehörige. Wir haben nochmal auch gelernt, dass man gar nicht so festlegen kann, was es jetzt ist, aber natürlich auch Sachen wie Genetik, dann Krankheiten, also ich sag mal Psychosen, Depressionen, Suchterkrankungen, sowas natürlich auch nochmal fördern kann, dass unsere Leistungsgesellschaft dafür sorgt, dass es oftmals schambehaftet ist, dieses Thema, und wir uns nicht unbedingt trauen, so einfach darüber zu sprechen. Und dass es halt auch eigentlich normal werden sollte in unserer Diagnostik, auch bei Allgemeinmedizinern, die einfach mal fragen, okay, gibt es diese Gedanken oder gibt es sie halt eben nicht? Und auch da abzuklopfen. Und dass das Thema Gruppentherapie zum Beispiel in diesem Kontext, wenn man in diesem Loch ist, auch nochmal super wichtig ist und auch helfen kann, wieder neue Strukturen und Routinen auch zu finden. Dass man vor allem sehr gut zu psychiatrischen Institutsambulanzen gehen kann, dass man aber auch einfach zum Arzt gehen kann, darüber sprechen kann und dass Medikamente auch eine ganz tolle Hilfe sein können. Und für uns Außenstehende, sage ich mal, für Angehörige, Bekannte, wie auch immer, dass es einfach vielleicht ein ganz guter Punkt ist, da auch einfach auf sein Bauchgefühl zu hören, empathisch zu sein, wenn man sein kann, und ja, sich da auch nicht zu viel Druck zu machen und vor allen Dingen keinen Druck bei den betroffenen Personen aufzubauen, sondern da mit viel Empathie und auch Geduld ranzugehen. Ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal Anlaufstellen und Hilfsangebote mit in die Shownotes packen. Und ja, letzte Worte von euch, Simone. Nochmal so einen letzten Satz zu diesem Thema.
Uff, schwere Aufgabe, ein letzter Satz. Mir ist tatsächlich gerade eine Intuition gekommen. Und ich meine das nicht despektierlich, aber ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch verlernt haben, den Tod zu akzeptieren. Ich meine damit dezidiert nicht, dass wir Menschen darin unterstützen sollten, wenn sie ein Suizidvorhaben haben. Das so. Aber ich glaube, so wie Christian gerade sagte, wir negieren auch immer so häufig so gerne und wir negieren vor allen Dingen gerne den Tod. Fakt ist, keiner von uns wird dieses Leben überleben. Und wenn wir vielleicht den Tod mehr ins Leben holen, ich meine nicht die kranken Menschen.
Nein, nein. Du meinst uns einfach jetzt so in der Gesellschaft.
Dass wir einfach wirklich mehr wissen, der Tod gehört dazu. Damit wertschätzen wir vielleicht das Leben auch anders und können vielleicht auch unbefangener mit Menschen umgehen, die jetzt eine Todessehnsucht haben, möglicherweise aus einer Krankheit. Wäre uns vielleicht auch viel geholfen. Ich weiß, dass ich damit jetzt ein Scheißthema aufgemacht habe zum Schluss, aber das war die Intuition, die ich gerade habe, weil der Tod gehört zum Leben.
Wir haben halt auch ein gesellschaftliches Problem allgemein mit dem Thema Tod. Aber da könnten wir jetzt schon die nächste Folge anfangen. Christian, dein letzter Satz dazu.
Danke für den Podcast jetzt für die halbe Stunde. Mich hat das alles sehr, sehr erleichtert. Mir tut es gut, auch als Christian Ottler darüber zu sprechen. Ich habe viele Bilder von Patienten vor mir und ich habe viele Bilder von Menschen vor mir, die das hoffentlich ein bisschen hören, die sich vielleicht dazu ein bisschen mehr bewegt fühlen, auch darüber zu sprechen.
Und ich kann nur sagen, falls ihr euch angesprochen gefühlt habt heute mit der Folge, dann bitte sucht euch Hilfe. Ihr seid definitiv nicht alleine. Und an alle anderen, achtet auf die Menschen in eurem Umfeld, achtet auf die Menschen in Familie, Bekanntenkreis und seid immer offen für ein schönes Gespräch, denn ein offenes Gespräch kann Leben retten. Und ganz wichtig, Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und damit sind wir am Ende. Danke euch.
Danke.
Danke.
Wir werden auf jeden Fall auch nochmal in der kommenden Folge mit einer Person sprechen, die auch jemanden durch Suizid verloren hat. Da werde ich dann auch nochmal das Gespräch führen. Heute die Folge ging ein bisschen länger als sonst, aber das finde ich auch bei diesem Thema völlig angebracht und angemessen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.